Moin und herzlich willkommen zu meiner 67. Ausgabe meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und heute halte ich mal wieder in den Händen Der Alchemist von Paulo Coelho, aus dem ich meine individuellen Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Und warum sage ich schon wieder? Ich habe dieses Buch vor circa 5 Jahren gelesen und es fiel mir jetzt wieder in den Schoß und ich habe es nochmal gelesen, um natürlich zu sehen, was dieses Buch mit mir macht und was sich vielleicht auch getan hat in meiner Interpretation der Inhalte, weil ja auch bei mir sich in den letzten 5 Jahren einiges getan hatte. Als ich das vor 5 Jahren erstmals gelesen habe, steckte ich in einer Lebensphase, in der ich dachte, oh, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ich war Mitte 30, hatte Erfolg im Außen und wie ich es heute jetzt zumindest realisiert habe, eine gewisse Leere im Innen und habe dann ja infolge eines langen Abwägungs- und Entscheidungsprozesses natürlich dann irgendwann gesagt, ey, so geht es nicht weiter. Ich möchte mein Leben umkrempeln. Habe mich beruflich neu orientiert, habe mich hinterfragt, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Prioritäten, wofür stehe ich ein, was möchte ich eigentlich aus meinem Leben machen und habe dann mir erlaubt, das umzusetzen. Und dann sind noch viele andere Dinge passiert. Ich bin Papa geworden, ich habe geheiratet, ich war auch ja ein paar Monate auf Reisen und durfte mich und mein Leben irgendwie neu erfinden. Und in dieser Phase und auch schon immer waren und sind Bücher einfach Begleiter, die in mir auch viele Reflexionsprozesse natürlich anstoßen und ich habe angefangen, irgendwann diese ja Prozesse und diese Learnings in Form dieses Podcasts zu archivieren, zu konservieren und hoffe damit auch vielleicht bei dir den einen oder anderen Gedankenanstoß ja dir mit auf den Weg geben zu dürfen. Und wie gesagt, dieses Buch ist mir jetzt wieder in die Hände gefallen, weil nach 18 Jahren Hamburg City ich mit meiner Familie aufs Land umgezogen bin und beim Ausräumen meiner Kisten hatte ich nochmal ja mehr oder weniger jedes Buch in der Hand, welches ich besitze und da fiel mir ein, dass ich schon häufiger mal zu diesem Buch befragt wurde, dass ich es auch nochmal, ich hatte es auch nochmal geschenkt bekommen von Niklas, ja, Grüße gehen raus und ich habe beim Auspacken nochmal rekapituliert die Textstellen, welche ich mir mittels Eselsohren so markiert hatte. Und dann stellte ich fest, ach komm, Madden, das Buch hat nur 170 Seiten. Das ist sicherlich ein Quick Read. Das kannst du dir nochmal geben. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen, weil es ja auch irgendwie in diese Schublade der All-Time-Classics der persönlichen Weiterentwicklung und Selbstentfaltung gehört. Ich habe ja in meiner vorherigen Episode auch schon das Café am Rande der Welt rekapituliert, weil das alles so in einer Phase auf mich kam oder diese Bücher halt Bestandteil einer ganz wichtigen, relevanten Phase waren. Und ja, dementsprechend dachte ich, komm, das darf ja eigentlich auch in meiner Sammlung der 100 Bücher nicht fehlen. Und dementsprechend habe ich das nochmal gelesen und mich darauf vorbereitet. Und in Vorbereitung dieser Episode ist mir auch aufgefallen, dass dieses Buch nicht immer ein All-Time-Classic war der Persönlichkeitsentwicklung, sondern das war ursprünglich ein Ladenhüter und hat sich aber gemausert in den letzten Jahrzehnten zum meist übersetzten Buch eines noch lebenden Autors. Und das finde ich auf jeden Fall spannend. Also es hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, dieses Buch, und das sehr wahrscheinlich nicht ohne Grund. Bevor ich inhaltlich einsteige, vielleicht noch so ein paar Fakten zu Paulo Coelho, dem Autoren. Das fand ich mich auch ganz spannend. Das ist ein brasilianischer Schriftsteller, der sich spezialisiert hat auf ja, spirituelle, inspirierende Romane. Und er hat insgesamt eine Weltauflage erreicht von über 165 Millionen verkauften Büchern. Junge! 165 Millionen Bücher, ja, also man könnte sagen, circa 2% der Weltbevölkerung besitzt ein Buch von Paulo Coelho. Und der Bengel war auch nicht immer Schriftsteller, sondern der hat vorher gearbeitet als Anwalt, als Songwriter, Schauspieler, Journalist und Theaterregisseur und hatte auch alles andere als eine einfache Kindheit. Er hatte wohl katholische Eltern, die ja ihm versucht haben, das so ein bisschen aufzudrücken, hat gegen diesen katholischen Einfluss rebelliert und ist in der Folge von seinen eigenen Eltern 3-mal als Kind in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das muss man sich mal ja vorstellen, wie übel das ist. Und diese Schwierigkeiten kombiniert auch mit seinem eigenen spirituellen Erwachen, denke ich es jetzt mal, haben ihn dazu animiert, solche Bücher zu schreiben. Der war auch auf dem Pilgerpfad, also ne, hat irgendwie diese, ist nach Santiago de Compostela gepilgert und ja, hat diese Eindrücke und diese Erfahrungen einfließen lassen in seine Werke. Und vielleicht ein letzter kleiner Fun-Fact zum Schreiben von Paulo Coelho. Er hat ein Ritual, und zwar beginnt er mit dem Schreiben eines neuen Romans immer dann, wenn er im Januar eines ungeraden Jahres eine weiße Feder sieht. Ja, also das vielleicht mal so als kleine Randnotiz. Ich hatte das in der Vorbereitung dieser Episode gelesen und fand es auf jeden Fall teilenswert. Also wild. Aber zurück zum Buch. Wie gesagt, es ist relativ schlank, kommt so auf 170 Seiten daher. Und zur Storyline erlaube ich mir mal, den Klappentext vorzulesen. Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liege ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? War er nicht zufrieden mit seiner Existenz? Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn nicht nur von den Suchs in Tanga über Palmenoasen bis nach Ägypten führt. Er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und erkennt, was das Leben für Schätze bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. Und er erfährt die Liebe in ihrer schönsten Form. Ein Buch voll orientalischer Weisheit, das Mut macht, den eigenen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Und damit ist eigentlich auch die große Klammer dieser Geschichte eigentlich beschrieben. Es geht also um Santiago, diesen Hirten, der halt immer wieder von einem Schatz träumt. Und er tut Folgendes, er hört auf den Traum und macht sich halt auf den Weg dorthin zu den Pyramiden. Und auf diesem Weg trifft er wilde, teilweise natürlich auch sehr mystische Persönlichkeiten. Er konsultiert eine Traumdeuterin, er trifft den König von Salem, einen Kristallhändler und später auch über Umwege gerät er an einen Alchemisten und er findet unterwegs auch seine Liebe in der Person von Fatima. Und für mich so im Recap wirkte die gesamte Geschichte so ein bisschen wie auch Forrest Gump. Ja, auch Forrest wirkte ja so ein bisschen naiv, macht sich einfach auf den Weg, aber halt mit einem sehr, sehr großen Herzen. Und überall, wo Forrest und auch Santiago aufschlägt, bewirken beide halt durch ihr Tun und durch ihre Aura einfach irgendwie Gutes. Ne, und so geschieht es halt auch beim Alchemisten, der zum Beispiel nach dem Aufeinandertreffen mit dem Kristallhändler ihn halt unterstützt und dann mehr oder weniger, jetzt sehr vereinfacht gesagt, da so ein Kristallhändler-Imperium aufbaut, ne, ohne das irgendwie großartig gewollt oder geplant zu haben. Und ja, am Ende geht es in diesem Buch halt darum, sich auf den Weg zu machen, auf sein Herz zu hören und halt einen Schatz zu suchen, wobei dieser Schatz halt sinnbildlich ist für ja die eigene Bestimmung, würde ich es jetzt mal übersetzen, und empfänglich zu werden für die Zeichen des Universums in dem Vertrauen, dass diese Zeichen einen führen mögen zu dem, wofür dein Herz schlägt. Und ich habe das Buch jetzt ja im Anschluss gelesen an das Café am Rande der Welt, also vor 5 Jahren beide hintereinander gelesen, jetzt nochmal beide hintereinander. Und ich habe irgendwie so selber die Wahrnehmung, dass bei meinem ersten Lesen dieses Buch ja einen stärkeren Einschnitt für mich bedeutete als heute. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie dieses Bild von Santiago vor Augen hatte, der in der Wüste dann am Ende sitzt und ja über das Leben sinniert und so seine Weisheit teilt. Das hat sehr stark nachgewirkt. Ich muss jetzt aber sagen, beim zweiten Lesen fühlte ich mich gar nicht mehr so stark abgeholt, weil hier halt sehr viel, ich sag mal, sehr sinnbildlich gearbeitet wird, mit sehr vielen, also mit extrem vielen Metaphern. Ja, auch die Wüste selbst ist ja auch nur ein Sinnbild. Und mir hat das dann jetzt beim zweiten Lesen, mir war es so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht zu sehr spirituelle Schwurbelei, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Ich kann mir vorstellen, dass mir persönlich vielleicht dieser, sag mal, doch sehr große Interpretationsspielraum gar nicht gut tat. Vor allen Dingen im Kontrast zum Café am Rande der Welt. Denn dort wird ja sehr konkret mit Fragen zum Nachdenken angeregt. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach im Kontrast dazu, ja, dass mir als doch sehr pragmatischen und sehr realistischen Menschen das Café am Rande der Welt etwas mehr liegt als jetzt halt der Alchemist, der vielleicht ein bisschen mehr Spielraum dem Leser gibt, etwas aus dieser Geschichte zu machen. Aber am Ende, das ist natürlich meine Meinung, meine Wahrnehmung, und wahrscheinlich gibt es so viele Meinungen zu diesem Buch wie Leser, wollte es aber trotzdem mal so als Eindruck dir mitgeben und möchte jetzt aber ja überleiten zu meinen persönlichen Top 3 Learnings, die folgenden Namen tragen. Ich möchte in meinem ersten Learning eine Frage mit dir teilen und bearbeiten, die da lautet: Und was, wenn nicht? In meinem zweiten Learning möchte ich mit dir sprechen über die Prüfung des Eroberers und in meinem dritten Learning möchte ich auf den Begriff der Strömung mit dir eingehen. Und somit starte ich mein Learning Nummer 1, und was, wenn nicht, mit einer Textstelle relativ weit hinten auf Seite 126. Und vielleicht, bevor ich das vorlese zum Kontext: Santiago, ja, der Hirte, ist also in die Welt gezogen auf der Suche nach seinem Schatz, der sich halt bei den Pyramiden in Ägypten befindet, und er ist schon ziemlich weit gekommen und hängt jetzt gerade in der Wüste in einer Oase fest, wo er Fatima kennengelernt hat, in die er sich verliebt. Und er kommt jetzt zusammen mit dem Alchemisten und es geht darum, ob der Hirte jetzt halt weiterzieht, um seinen Schatz zu suchen, oder ob er doch lieber bei Fatima bleiben soll. Und da lese ich mal vor auf Seite 126 wie folgt: Fatima ist eine Wüstenfrau, sagte der Alchemist. Sie weiß, dass die Männer abreisen müssen, um heimkehren zu können. Sie hat ihren Schatz bereits gefunden, dich. Jetzt erwartet sie, dass auch du findest, was du suchst. Und jetzt kommt in meinen Augen die zentrale Frage vom Hirten von Santiago, der dann nämlich fragt: Und was, wenn ich mich entschließe, zu bleiben? Daraufhin sagt der Alchemist: Dann wirst du Mitglied des Wüstenrats. Du besitzt genug Gold, um viele Schafe und viele Kamele zu kaufen. Du wirst Fatima heiraten und ihr werdet das erste Jahr sehr glücklich sein. Du wirst die Wüste lieben lernen und wirst jede einzelne der 50.000 Dattelpalmen kennen. Du wirst beobachten, wie sie wachsen, womit sie eine Welt offenbaren, die sich in ständigem Wandel befindet. Und du wirst die Sprache der Zeichen immer besser verstehen lernen, denn die Wüste ist ein besserer Lehrmeister als jeder andere. Im zweiten Jahr erinnerst du dich dann, dass es einen Schatz gibt. Die Zeichen werden unablässig davon sprechen und du wirst versuchen, ihnen keine Beachtung zu schenken. Du wirst dein Wissen nur in den Dienst der Oase und ihrer Bewohner stellen. Die Stammesoberhäupter werden es dir danken. Deine Kamele werden dir Reichtum und Macht einbringen. Im dritten Jahr werden dich die Zeichen weiterhin an deinen Schatz und deinen persönlichen Lebensweg erinnern. Du wirst nächtelang durch die Wüste streifen und Fatima wird traurig sein, weil sie verursacht hat, dass dein Weg unterbrochen wurde. Aber du schenkst ihr Liebe und sie erwidert deine Liebe. Du erinnerst dich, dass sie dich niemals gebeten hat zu bleiben, denn eine Wüstenfrau weiß, auf ihren Mann zu warten. Darum wirst du sie auch nicht verantwortlich machen. Aber du wirst viele Nächte durch den Sand der Wüste zwischen den Dattelpalmen wandeln und denken, dass du seinerzeit doch besser vorwärts gegangen wärst und deiner Liebe zu Fatima mehr vertraut hättest. Denn was dich in der Oase gehalten hat, war deine eigene Befürchtung, niemals zurückzukehren. Doch dann werden dir die Zeichen bedeuten, dass dein Schatz für immer begraben ist. Im vierten Jahr verlassen dich die Zeichen ganz, weil du ihnen keine Beachtung geschenkt hast. Die Stammesführer werden dies bemerken und du wirst aus dem Rat entlassen. Bis dahin wirst du ein reicher Händler sein, mit vielen Kamelen und vielen Waren. Aber du wirst den Rest deiner Tage zwischen der Wüste und den Dattelpalmen umherstreifen, wohlwissend, dass du deinem persönlichen Lebensweg nicht gefolgt bist und dass es nun zu spät dafür ist.
Was soll ich da noch dazu ausführen? Ja, also am Ende geht es ja wirklich um die Frage, verlässt der Jüngling jetzt seine frisch aufkeimende, gefundene Liebe, um weiter seinem Traum nachzugehen, seiner Bestimmung zu folgen, oder widersteht er der Stimme, der Verlockung seines Herzens, um bei seiner Liebe zu bleiben? Und ja, die Ausführungen vom Alchemisten zeigen ja, dass es wohl sinnvoll sein könnte, auch in solch einer Situation auf sein Herz zu hören und seiner Bestimmung zu folgen, also seinen persönlichen Schatz zu suchen, weil, ja, wenn du es nicht machst, du wirst wahrscheinlich weiterleben können, es wird dir weiterhin gut gehen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo du dich daran erinnerst, dass da irgendwas in dir war, auf das du nicht gehört hast. Und das finde ich halt irgendwie entscheidende Frage. Ja, also was passiert, wenn ich mich halt nicht auf den Weg mache, wenn ich nicht diesem Keim, den ich in mir trage, eine Beachtung schenke? Und da musste ich auch so ein bisschen ja an meine Situation von vor 5 Jahren denken, als ich ja dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ey, das kann nicht alles sein, da ist irgendwas. Irgendwas trage ich in mir, was raus möchte. Und auch das war ja ein Ergebnis eines sehr, sehr langen Prozesses. Ich habe den Job ja insgesamt fast 15 Jahre lang gemacht und es war ja auch nicht alles schlecht. Aber wenn ich heute auf diese ja, Situation zurückdenke, dann kann ja vielleicht doch sein, dass eine gewisse innere Überzeugung bezüglich des Jobs dann fehlte, um auch tatsächlich wirklich komplett erfolgreich zu sein. Wie gesagt, mir ging es gut, ich habe viel beruflich erreicht, aber ich darf auch ehrlich sein und sagen, hey, das, was ich mir da vorgenommen habe, nämlich Regionalmanager zu werden, also die nächste Managementstufe zu erreichen, das hat viele Jahre lang nicht geklappt. Und ich habe natürlich viele Anläufe gemacht, ich habe viel probiert, ich habe mir den Arsch aufgerissen, habe aber dann häufig auch an dem Punkt gestanden und gesagt, meine Güte, was mache ich hier jetzt eigentlich? Ja, also warum reiße ich mir den Arsch auf? Wofür? Ist es das alles wert? Und habe dann vielleicht auch so innere eigene Zweifel an der eigenen Tätigkeit zur Seite gerückt und immer weitergemacht und gesagt, nein, ne, irgendwie, ich höre nicht auf die Stimme, die vielleicht sagt, pass mal auf, überleg mal, ob es vielleicht doch gar nicht das ist, was du dir für dein Leben wünschst. Und ich habe immer weitergemacht, den nächsten Versuch gestartet und immer so ein bisschen mich ja geflüchtet, auch in das Prinzip Hoffnung. Und ich weiß, dass es vielen anderen da draußen auch so geht, dass wir alle mal an diesen Punkt kommen. Und ich glaube, dass es auch an so einem Punkt hilfreich sein kann, sich mal zu hinterfragen, wenn ich hier nicht vorwärts komme, wenn ich hier vielleicht vor einer Wand stehe, warum komme ich nicht weiter? Also einfach nur, weil ich trotzdem weitergehen muss und ich einfach nur noch ein bisschen was lernen muss. Oder kann es sein, dass vielleicht ich zuwider meiner inneren Überzeugung handle? Vielleicht sagt ja auch mein Herz, das, was du da tust, bist nicht du. Und weil, wenn das der Fall sein sollte, dann kann man vielleicht auch mal auf sein Herz hören und sagen, hey, welchen Keim trage ich denn da ja in mir? Und gibt es irgendwie die Möglichkeit, diesem Keim ein bisschen Raum zu schenken für Wachstum? Weil ich schon der Meinung bin, dass wenn wir irgendwie spüren, gegen die eigene Natur, gegen die eigene Bestimmung und Neigung anzukämpfen, dass wir das irgendwann merken, früher oder später, dass wir dann vielleicht auch irgendwie eine Weile es hinbekommen, das zu unterdrücken, darauf nicht zu hören, das zur Seite zu schieben. Aber, und das ist, glaube ich, auch das, was aus dieser Geschichte rauskommt, du wirst es nicht schaffen, diese Stimme in deinem Herzen mundtot zu machen. Du kannst sie zur Seite schieben, du kannst sie ignorieren, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich realisieren, dass du auf dein Herz hättest hören können und dass vielleicht jetzt sogar der Zug abgefahren ist. Also das ist so das, was ich mit dieser Geschichte ein wenig assoziiere, was sie mir so ja in mir ausgelöst hat. Und ich möchte dich dazu animieren, auch einmal aufmerksam hinzuhören, welche Zeichen sendet dir dein Herz, sendet dir das Universum? Gibt es irgendeinen kleinen Keim in dir, der erstrahlen möchte, der wachsen möchte? Und wenn ja, was hält dich davon ab, diesen Keim ja ein bisschen zu bewässern, da ein bisschen Sonne drauf scheinen zu lassen, den wachsen zu lassen? Und wenn es sowas gibt, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht gerade jetzt in diesem Moment Argumente gedanklich dafür sammelst, warum du es nicht tun solltest oder was dagegen spricht, es zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist das, was wir alle tun, was, ne, was uns vielleicht auch hilft, einfach alles so weiterzumachen, wie es schon ist. Weil das ist ja auch eine gewisse Sicherheit, das ist Routine, das sind Gewohnheiten. Auch ich fühle mich darin sehr wohl. Aber erlaube dir doch auch mal einen Moment der Umkehrfunktion und frage dich, was passiert, wenn du es halt nicht tust? Ja, was passiert, wenn du nicht auf die Stimme deines Herzens hörst, wenn du dich nicht auf die Suche begibst nach deinem Schatz, bei dem du weißt oder vermutest, wo er sich versteckt? Und ich wünsche dir bei diesen Gedanken ja einfach spannende Erkenntnisse. Ich wünsche dir natürlich auch den Mut, vielleicht einen kleinen Schritt zu gehen in Richtung ja Herzensaufgabe, Bestimmung, wie auch immer du es nennen möchtest. Und vielleicht bist du aber auch schon auf dem Weg zu deinem Schatz. Da kann ich dich auch beglückwünschen. Und sollte dem so sein, solltest du schon auf dem Weg sein, wirst auch du wissen, dass auch das nicht bedeutet, dass auf einmal alles gut wird, dass auf einmal alles läuft wie geschnitten Brot. Und das führt mich nämlich direkt zu meinem Learning Nummer 2, welches einerseits irgendwie eine Warnung ist, sich auf den Weg zu machen, gleichzeitig aber auch eine Endwarnung und habe dieses Learning genannt, die Prüfung des Eroberers. Und auch bevor ich hier vorlese, ein bisschen zum Kontext. Also Santiago hat sich am Ende dann doch entschieden, sich auf den Weg zu machen zu den Pyramiden, zu seinem Schatz, zu seiner Vorhersehung. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er reitet also mit dem Alchemisten gemeinsam noch ein paar Meter. Und kurz vor den Pyramiden trennen sich ihre Wege. Ja, sie unterhalten sich und der Alchemist gibt dem Hirten, dem Jüngling, noch einen letzten sehr wertvollen Ratschlag, den ich dir vorlese auf Seite 139. Was du noch wissen musst, ist Folgendes. Immer, bevor ein Traum in Erfüllung geht, prüft die Weltenseele all das, was auf dem Weg gelernt wurde. Sie macht es nicht etwa aus Bosheit, sondern damit wir uns mit unserem Traum zugleich auch die Lektionen zu eigen machen, die wir auf dem Weg dorthin gelernt haben. Das ist der Moment, in dem die meisten aufgeben. In der Sprache der Wüste nennen wir das Verdursten, wenn schon die Palmen am Horizont sichtbar werden. Eine Suche beginnt mit dem Anfängerglück und sie endet immer mit der Prüfung des Eroberers. Der Jüngling erinnerte sich an ein Sprichwort aus seiner Heimat, das besagt, dass die dunkelste Stunde die vor Sonnenaufgang ist. Und als ich diese Textstelle las, musste ich ja an ein Sprichwort denken, welches so mehr oder weniger in die gleiche Kerbe schlägt, das da lautet: Der Widerstand ist vor dem Durchbruch immer am größten. Ja, und du kannst dir das bildlich vorstellen, wenn du dir oder ein Arzt dir eine Nadel in die Haut sticht, ja, dann muss er natürlich ein bisschen drücken und ne, die Nadelspitze drückt die Haut zurück. Und im Moment des größten Widerstands, wenn dieser überwunden ist, dann gelingt der Durchbruch. Und ich glaube, man kann das auch übertragen auf das Leben mit der Frage oder mit der Erkenntnis, dass vor einem Durchbruch, was auch immer er jetzt für dich bedeuten sollte, wird das Universum dich prüfen, ob du es wirklich willst, um quasi nochmal alles abzurufen, was du auf dem Weg dorthin gelernt hast. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild und ich finde das auch eingängig und ich glaube, dass das auch einen Menschen dazu motivieren kann, dran zu bleiben und sich durchzubeißen und auch, ich sag mal, Widerstände zu überwinden und solche Phasen zu durchleben. Aber, und das ist auch ja eine wichtige zentrale Frage in meiner persönlichen Vergangenheit gewesen, was ist wirklich ein Widerstand, den ich überwinden kann, wo ich wirklich dranbleiben muss und halt die Arschbacken zusammenkneifen muss, um da durchzukommen? Und was ist ein Widerstand, den ich aber nicht überwinden kann? Also etwas, wovon ich lieber loslassen sollte. Und da komme ich wieder zurück auf diese ja, Regionalmanager-Beförderung, nach der ich irgendwie gedürstet habe, auf die ich viele Jahre lang erfolglos hingearbeitet habe, die ja dann am Ende auch irgendwie mit dazu beigetragen hat, zu sagen, ey, pass auf, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Es gibt ganz viele Dinge auch in mir, die vielleicht einfach ja, verkrampfen, die dazu beitragen, dass ich es nicht erreiche. Vielleicht soll es einfach so sein. Ich verlasse jetzt das Unternehmen. Das war ja dann vor viereinhalb Jahren diese Entscheidung. Und natürlich fühlte sich das für mich in diesem Moment an wie, fuck, ich gebe auf. Und ich glaube auch, dass der unternehmensinterne oder das unternehmensinterne Narrativ ist, ja, der hat aufgegeben, ist auch okay. Und ich erinnere mich an dieser Stelle wirklich an, ich sag mal, das in Anführungsstrichen Abschiedsgespräch mit unserem damaligen Geschäftsführer, der auch heute noch Geschäftsführer ist, ne, mit dem ich auch weiter im Kontakt stehe. Und wir haben auch einen, glaube ich, einen sehr wertschätzenden und liebevollen Weg gefunden, auseinanderzugehen. Und ich werde mich aber nicht, ich werde niemals vergessen, dass Frank mir dann, ja, so ein Comic oder ein Meme, ein Bild zeigte von einem Goldgräber, der unter Tage ja so einen Gang gegraben hatte mit einer Spitzhacke, hat so einen richtigen langen Tunnel hinter sich geschaffen, halt auf der Suche nach, ich glaube, Juwelen. Und man sieht, dass die Juwelen halt nur noch so ein paar Hiebe mit der Spitzhacke entfernt sind. Ja, der hat vielleicht schon also 95% des Bildes durchgraben, ja, dieses, das Goldfeld oder dieses Juwelenbergs. Und eigentlich sieht man, ja, er müsste noch 2-3 Mal schlagen, dann hat er sein Ziel erreicht. Aber er dreht um und sagt, ich gebe auf. Und dieses Comic, dieses Bild, dieses Meme hat Frank rausgeholt und hat gesagt, pass auf, Madden, ich glaube, das ist genau gerade der Moment. Und ich habe viele Momente, viele Wochen, Monate, teilweise Jahre noch auch genau darüber nachgedacht, ob das wirklich so ist oder nicht. Und ich bin heute der Überzeugung, dass es genau das nicht war. Weil dieses Gefühl des potenziellen Durchbruchs hatte ich, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Jahre lang. Dieses Bild habe ich mir immer wieder und haben auch andere Führungskräfte mir natürlich immer wieder vor die Nase gehalten mit dem Ziel natürlich auch die Hoffnung aufrechtzuerhalten, damit ich natürlich auch weiter produktiv bleibe, damit ich weiter leiste. Und es ist ja auch schön, sich über so etwas zu motivieren. Aber irgendwann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ob das, was vor mir liegt, ob das ein Widerstand ist, den ich überwinden kann oder nicht. Und ich glaube, daraus leitet sich dann eine unterschiedliche Interpretation des eigenen Handels ab, nämlich ob ich einerseits aufgebe oder ob ich loslasse. Wie gesagt, mir wurde suggeriert, dass ich aufgebe. Heute habe ich für mich aber begriffen, ich habe losgelassen. Und das ist ein Riesenunterschied. Aufgeben bedeutet ja, seinen eigenen Träumen, seiner eigenen Bestimmung nicht genug Aufmerksamkeit und Energie zu schenken, da nicht dran zu bleiben, sich zu schnell ablenken zu lassen, zu schnell aufzugeben. Aber von etwas loslassen schafft ja wieder Raum für die eigenen Träume. Ja, ich musste loslassen, um mich auf den Weg machen zu können hinsichtlich dessen, was sich dann in den letzten 5 Jahren bis heute entwickelt hat. Und ich bin unfassbar glücklich. Ich will ja gar nicht so jetzt zu pathetisch werden, aber ich habe zuvor meines Erachtens nach sehr verbissen festgehalten an einer Illusion von einem Traum. Ich habe mir versucht einzureden, dass das, was ich tue, meine Bestimmung ist. Und heute weiß ich, dem war nicht so. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe trotzdem extrem viel gelernt. Ich möchte es trotzdem nicht missen. Aber heute weiß ich, meine Entscheidung, diese Unternehmung dort an diesem Moment in dieser Rolle zu verlassen, war kein Aufgeben, sondern vielmehr ein Loslassen. Und ich finde, diese Abwägung ist ein extrem schmaler Grat. Und ich möchte dich nur animieren, mal darüber nachzudenken, wenn du gerade vor Herausforderungen stehst, auch jetzt nicht nur beruflich, vielleicht auch anderer Natur, wenn du da Widerstände spürst oder Unwegsambarkeiten vor dir sind, dann frage dich, ob du wirklich überzeugt davon bist, dass sich hinter diesen Unwegsambarkeiten deine Träume verbergen. Denn wenn ja, dann kann ich dir nur zurufen, bleib dran, gib nicht auf. Aber wenn du vielleicht merkst beim drüber nachdenken, dass vielleicht berechtigte Zweifel daran bestehen, ob du da deinem Traum verfolgst oder vielleicht jemand versucht, dir das als Traum zu verkaufen und du vielleicht in dir einen Keim trägst, der dir sagt, deine Träume, deine Bestimmung, dein Schatz liegt ganz woanders, dann möchte ich dich ermutigen und sagen, lass los. Und beides bedarf eigentlich nur einer Entscheidung und das Wichtige ist, dass du eine Entscheidung triffst für dich und dein Leben. Und das Stichwort Entscheidung führt mich direkt zu meinem Learning Nummer 3, mit dem ich jetzt vielleicht etwas kürzer schließen möchte, denn ich habe das ja beziffert oder betitelt mit dem Namen der Strömung und dazu lese ich dir vor auf Seite 74 wie folgt. Aber er hatte etwas Wichtiges festgestellt. Die Entscheidungen waren nur der Anfang von etwas. Wenn man einen Entschluss gefasst hatte, dann tauchte man damit in eine gewaltige Strömung, die einen mit sich riss, zu einem Ort, den man sich bei dem Entschluss niemals hätte träumen lassen. Also, alles beginnt mit einem Entschluss. Und dieser Entschluss wird Dinge in Bewegung setzen, die dich irgendwo hinführen werden, was du dir nicht erträumen kannst. Und ich werde nicht müde zu berichten, dass auch meine Entscheidung vor 5 Jahren natürlich mir extrem schwer gefallen ist. Und wie gesagt, da sind viele, viele, viele Dinge zusammengekommen und viele Momente, viele mal Jahre vorher war ich auch an solchen Punkten und habe mich nicht getraut, eine Entscheidung zu treffen. Aber die Entscheidung vor 5 Jahren hat Raum geschaffen für ganz viele wunderbare Dinge, die seitdem in mein Leben getreten sind. Und alles beginnt mit einem Entschluss. Ja, da rollen sich mir so natürlich ein Teil meiner Persönlichkeit sagt, nee, ist völliger Blödsinn. Ja, jeder weiß ja, im Führungskreislauf beginnt eigentlich erstmal alles mit dem Ziel. Ja, dann kommt erstmal ein Ziel, dann kommt ein Plan, dann kommt der Entschluss, die Entscheidung, dann kommt es zur Durchführung und dann kommt es zur Kontrolle, ne, immer wieder das Abgleichen, bin ich denn wieder auf Zielkurs, ja oder nein? Ne, wenn nein, muss ich vielleicht meine Handlungen oder meinen Plan nochmal etwas anpassen. Ne? Also Ziel, Plan, Entscheidung, Durchführung, Kontrolle ist der klassische Führungskreislauf, egal ob ich das in einem militärischen oder in einem zivilen Zusammenhang sehe. Heißt aber, vor einem Entschluss kommt ganz viel. Heute sage ich aber, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Situation ich mich befinde. Denn bei der eigenen Motivation kann ich ja nochmal differenzieren, ob ich eine Weg-von-Motivation habe. Ich möchte aus einer gewissen Situation heraus. Oder ob ich eine Hinzu-Motivation habe. Also dann doch eher so, ich habe ein Ziel, mache einen Plan und dann geht's los. Und ich bin der Überzeugung, dass ganz viel von dem, was uns beschäftigt, was in uns Widerstände und Unwegsambarkeiten auslöst, halt in uns triggert, erstmal irgendwo wegzukommen. Also eine Weg-von-Motivation ist meines Erachtens nach sehr häufig etwas, was einen persönlichen Transformations- und Entwicklungsprozess anstößt. Ich will hier raus. Ich möchte raus aus der Fremdbestimmung. Ich möchte raus aus dem Geflecht von fremden Erwartungshaltung. Ich möchte raus aus dem Korsett, das ich mir selbst gebaut habe. Das sind alles Gedanken, die mich natürlich beschäftigt haben und die dann irgendwann so prägnant wurden. Mein persönliches Gefühl von Leid war so groß, dass ich gesagt habe, ey, ich weiß gar nicht wohin. Ich habe kein Ziel, ich habe keinen Plan, aber ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich muss hier raus. Und diese Weg-von-Motivation hat erst einmal gereicht, um, ich sag mal, diesen großen Sprung zu wagen. Und dann mit der Zeit kommt natürlich dann auch die Gelegenheit, sich mal selbst zu hinterfragen, ja, wo will ich eigentlich hin? Ja, und für mich heute aus der Rückbetrachtung ist es tatsächlich ja fast ein Irrsinn, dass ich eine Entscheidung getroffen habe ohne Plan und ohne Ziel, weil das ist völlig wider meiner Natur. Ich liebe Pläne, ich liebe Meilensteine, ich liebe das, Habit-Tracking zu machen und so. Das ist wirklich ein ganz großer Bestandteil meiner persönlichen Neigungen und Persönlichkeit. Aber ich durfte auch lernen, eine Entscheidung zu treffen, ohne einen Plan zu haben und heute, ne, oder auch ohne Ziel. Und heute, da sage ich auch, man braucht für eine Entscheidung nicht schon von vornherein ein Ziel oder einen konkreten Plan. Manchmal reicht es erst einmal, sich zu lösen, loszulassen, um Raum zu schaffen für ein potenzielles neues Ziel, einen potenziellen neuen Plan. Und manchmal reicht es sogar auch überhaupt gar kein Ziel und Plan zu haben, sondern einfach nur eine Richtung. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen auch in dir anregen konnte, mal darüber nachzudenken, was dir und ja, vielleicht dir und deinem Leben wirklich wichtig ist. Und es geht auch nicht darum, von heute auf morgen alles auf den Kopf zu stellen, extrem große Entscheidungen zu treffen, aber du hast jeden Tag die Chance, einen kleinen ersten Schritt zu machen in eine Richtung, die sich richtig anfühlt für dich. Und wenn du das Gefühl hast, dabei vielleicht ein bisschen Orientierung zu benötigen, weil du vielleicht noch gar nicht so klar bist, was eine Richtung sein könnte für dich, dann möchte ich nur zumindest ein bisschen Werbung machen und nochmal darauf hinweisen, dass ich in der letzten Episode zum Café am Rande der Welt zu diesem Buch, zu diesem Podcast ein kleines Workbook erstellt habe, welches ja eine Orientierungshilfe darstellt hin zu deinem Leben, zu deiner Erfüllung. Ne, so ein kleiner kostenfreier Kompass, der durch Reflexionsfragen, ne, so auf so 20, 25 Seiten, sehr liebevoll gestaltet, dich unterstützen soll, mal die richtigen Fragen dir zu stellen, die vielleicht dazu beitragen könnten, ein bisschen Klarheit zu gewinnen hinsichtlich dessen, was vielleicht der kleine Keim in deinem Leben, in deinem Herzen sein könnte, der dort sprießen und gedeihen möchte. Und damit möchte ich eigentlich auch mein drittes Learning schließen, einfach nur mit dem Appell, ja, dein Leben einfach in die Hand zu nehmen, vielleicht das Beste draus zu machen und vielleicht auf die Stimmen, auf den Keim zu hören, wohl wissend, dass du nicht alles auf den Kopf stellen musst, aber manchmal sind es so kleine Entscheidungen, die dem Leben eine völlig neue Richtung geben. Und, ne, kleiner Disclaimer, du hast ja auch jeden Tag die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, du kannst auch morgen dich wieder anders entscheiden. Also mach es einfach. Und bevor ich jetzt meine Top 3 Learnings nochmal zusammenfasse, auch hier mein Call to Action, wie man so schön sagt. Also für den Fall, dass ich dich inspirieren konnte, du etwas gelernt hast, dann ja, freue ich mich über deine positive Resonanz, über dein Feedback, über deine positive Bewertung, gerne hier auf Spotify. Und wenn du Ratschläge für mich haben solltest, was ich noch besser machen könnte, oder wenn du auch Buchempfehlungen für mich hast, dann wirst du in den Shownotes dort einen sogenannten Linktree finden. Ja, dort findest du dann unterschiedlichste Wege zu mir. Du findest auch unterschiedlichste Ressourcen, die ich so zur Verfügung stelle. Ja, da findest du unterschiedliche Buchempfehlungen, auch zum Thema selbstbestimmtes Leben. Dort findest du auch nochmal den Link zum Workbook, zum Café am Rande der Welt. Wie gesagt, wo es darum geht, halt irgendwie ein bedeutungsvolleres Leben zu führen, wo ich mit dir den Status quo mal anschaue, mit dir gemeinsam darüber nachdenke, was hält dich eigentlich zurück und was könnten konkrete Schritte sein hin zu einem erfüllten Leben. Weil das bleibt auf jeden Fall festzuhalten, sowohl das Café am Rande der Welt als auch Der Alchemist, als auch Why Not von Lars Ament, meine vorletzte Episode, sind genau Bücher, die in diese Zielsetzung einzahlen, die einen begleiten. Und ich finde es irgendwie witzig, dass die drei Bücher damals in einer Bestellung durch mich ausgelöst wurden, ich diese Bücher in der Vergangenheit dann auch hintereinander gelesen habe und jetzt diese drei Bücher auch hintereinander vorstelle. Das wird auch irgendwie seinen guten Grund haben. Und somit fasse ich für dich zusammen meine Top 3 Learnings aus Der Alchemist von Paulo Coelho. Vor allen Dingen in meinem Learning Nummer 1 die Frage, was, wenn nicht? Was passiert, wenn ich nicht auf die Stimme in meinem Herzen höre, die mir vielleicht einen Hinweis gibt, was meine Bestimmung, der Schatz in meinem Leben sein könnte? Du wirst sehr wahrscheinlich ja, einfach weitermachen können wie bisher. Wahrscheinlich wird sich nicht viel ändern. Aber sehr wahrscheinlich wird auch irgendwann der Moment kommen, an dem du dich an diese Stimme, an diesen kleinen Keim erinnerst. Und dann vielleicht auch ein bisschen traurig wirst darüber, dass du ja dieser Stimme nicht gefolgt bist, weil du vielleicht dich jetzt in eine Situation navigiert hast, aus der du gar nicht mehr rauskommst, wo es gar keinen Raum, keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren, um auf dein Herz zu hören. Wobei andererseits ich trotzdem unveränderter Überzeugung bin, du hast jeden Tag die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Bloß an deinem letzten Tag wird es zu spät sein und dann wünsche ich mir für dich, dass du dann nicht überlegst, was wäre wenn, sondern dass du dich freust über die mutigen Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. Und der Begriff der Entscheidung ist auch das Stichwort für mein Learning Nummer 2, welches den Namen trägt, die Prüfung des Eroberers. Und sinnbildlich geht es dabei halt darum, dass ein Widerstand immer dann am größten ist in deinem Leben, bevor der nächste Durchbruch kommt. Ja, das Universum stellt dich einfach vor die Prüfung, willst du es wirklich? Und ich glaube, man darf feststellen, dass all das, was du dir wünschst in deinem Leben, die ganzen Wunder, die du dir herbeisehnst, sich in der Regel verstecken hinter den Dingen, die du vermeidest. Und zum Learning Nummer 3 habe ich mit dir geteilt, ja, ich habe es jetzt genannt, den Begriff der Strömung. Alles beginnt natürlich mit einer Entscheidung. Und sobald du eine Entscheidung getroffen hast, wird dich das Universum in eine Strömung schmeißen, die dich mitreißt. Und diese Strömung wird dich Dinge erleben lassen, die wird dir Menschen vorspülen, die wird Ereignisse und Ergebnisse produzieren, die du im Moment des Entschlusses noch gar nicht erahnen konntest. Und falls du in deinem Kopf gerade darüber nachdenkst, welcher Keim, welcher Schatz, welche potenzielle Erfüllung in deinem Leben sein könnte, dann hör nicht nur auf die Stimmen, die dir sagen, mach es nicht oder die nur darüber sprechen, was ich davon abhalten kann, sondern überlege, was wäre, wenn nicht. Und dann spring hinein in die Strömung des Lebens mit dem Ziel, einfach dein Leben zu führen, wie du es dir vorstellst, mit deinen Prioritäten und ja, hörend auf deine Stimme im Herzen. Damit möchte ich auch diese Episode schließen. Sie fühlte sich auf jeden Fall auch für mich jetzt gerade sehr flüssig an. Also ich war irgendwie auch in einer Strömung gefangen. Es ist ja wirklich ein One-Taker und hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitreißen mit meinen Ausführungen und mir bleibt wirklich nur zu schließen mit einem Zitat aus dem Buch von Paulo Coelho, aus dem Buch Der Alchemist, welches da lautet: Höre auf dein Herz, es kennt den Weg. In dem Sinne, mutige Entscheidungen, viel Freude, Antrieb und Zuversicht auf all deinen Wegen. Gerne wieder hören wir uns in der nächsten Episode in 14 Tagen. Ganz lieben Dank für deine Wertschätzung und ja, Liebe in Form deiner Zeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.